Über Stateless sprechen wir heute, ein australisches Fluchtdrama von und mit Kate Blanchett und Yvonne Strahovski in der Hauptrolle. Aber vor allem wollen wir auch ein bisschen über Sommer- und Urlaubsfernsehen sprechen. Also ein paar lockere Tipps für nebenbei. Und auf eins davon gehen wir etwas detaillierter auch ein, weil Julia davon ein Riesenfan ist. Nämlich
Selling Sunset, da geht's um Glamour, Luxus und ganz viel Konfro. Und nebenbei werden auch noch Luxusimmobilien in L.A. verkauft.
Was will man mehr? Außerdem sprechen wir über Promis, die jetzt Schiffbruch erleiden ab Mittwoch. Neue Promis, die da jetzt bekannt sind. Außerdem viele neue Shows im Sommer und wir spielen ein neues Spiel am Ende der Folge. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Es ist wieder soweit. Ihr sitzt wieder in Fünfergruppen, gespannt vor eurer Bluetooth-Box und wartet darauf, bis es wieder losgeht. Und das trifft sich gut, denn wir wollten auch gerade anfangen mit der Folge, von daher perfektes Timing. Ja, vielleicht treibt ihr gerade mit einem gigantischen Plastikkrokodil durch einen See oder vielleicht macht ihr gerade eine Wanderung durch die Natur Grönlands zusammen mit Markus Lanz. Das ist alles gut möglich, denn es ist Urlaubstime und auch Urlaubstime hier im Podcast. Wir wollen ein bisschen über Feel-Good-Fernsehen sprechen. Ob sie sich gut fühlt, weiß ich noch gar nicht. Ob sie so entspannt ist, ob sie schon in Urlaubsstimmung ist, weiß ich nicht. Ich kann sie gleich fragen. Hier ist Julia.
Hallo. Also ich bin nicht so in Urlaubsstimmung wie du, aber...
Ja. Also ich könnte tatsächlich jetzt gerade auf dem See treiben und auf einem Plastikkrokodil sein.
Ja, ab morgen dann, oder?
Nee, ich bin ja schon da. Wir sind ja wieder in der Zukunft quasi.
Ah ja, okay.
Genau, aber wir wollen ein bisschen über Comfort-TV sprechen. Da war auch ein schöner Artikel diese Woche gerade veröffentlicht worden im Vulture-Magazin. Kann ich mal verlinken übrigens, auch in der Beschreibung. Kann man sich mal durchlesen. Das war sehr interessant und da ging es genau um dieses Comfort-TV, also dass wir gerade in einer Ära sind, wo das besonders gefragt ist, nicht nur durch Corona, sondern auch schon davor, weil ein bisschen dieses Prestige-TV, also dieses anspruchsvolle Fernsehen, ein bisschen ja ein Knick hat gerade. So ist das Gefühl auf jeden Fall der Autorin gewesen. Und ich finde auch, also wenn ich mir anschaue, was ich in letzter Zeit so geschaut habe, das stimmt es schon. Und du hast mir auch vorgeschlagen, dass wir mal über Selling Sunset sprechen.
Ja, auf jeden Fall meine Feel-Good-Serie zurzeit.
Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Weil das ist ja jetzt, also du bist ja schon auch Fan von Keeping Up with the Kardashians zum Beispiel. Genau. Ist es so in dem Rahmen dann entstanden, dass dir das auch ins Auge gefallen ist?
Ich würde nicht mal sagen, ja, glaube ich. Aber ja. Es ist auf jeden Fall eine Feel-Good-Serie und bei mir ist es eben auch so, wenn ich müde von der Arbeit nach Hause komme abends, dann habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, mir noch was Anstrengendes anzuschauen oft oder irgendwas, was mich dann beschäftigt lange oder mitnimmt. Deswegen, da will man sich aber nur beschallen lassen und da ist es echt super. Also da gibt es nichts Besseres als Selling Sunset zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, da kam ja jetzt die zweite Staffel vor kurzem raus.
Ja.
Und die wurde mir dann penetrant auf Netflix vorgeschlagen, wochenlang. Und dann dachte ich mir, ja.
Okay.
Mit einer Freundin zusammen haben wir es versucht und die erste Staffel sofort durchgezogen. Also.
Ja, und du bist doch nicht mal fertig. Das war überhaupt gerade die beste Situation aller Zeiten, dass du gerade hier reinspaziert bist, ganz glücklich, und hast gesagt, ja, mir fehlen noch zwei Folgen. Und ich habe mir einfach alle zwei Staffeln extra angeschaut, damit ich mit dir auf einem Stand bin.
Ja, vor allem, man muss dazu sagen, ich habe dich jetzt wochenlang belästigt, dass du dir das anschauen sollst. Aber ja, das ist eine der wenigen Sachen, die ich zusammen mit einer Freundin schaue und die würde mir jetzt, die hört übrigens auch den Podcast, von daher, da dürfte ich mich jetzt nicht verplappern, dass ich es schon fertig geschaut habe, weil dann wird es Ärger geben.
Okay, aber ihr seid dann quasi im Gleichschritt da immer vorgegangen und bist deswegen...
Wir haben uns getroffen, ja.
Ja, achso, ihr...
Wir haben uns
sogar
getroffen, genau.
Deswegen, nicht mal über Netflix-Party oder so, das kann man ja auch machen. Mhm. Na gut, aber wir sprechen trotzdem drüber. Es ist ja auch, wie wir gerade festgestellt haben, jetzt nicht so ein Spoiler-Ding. Also ich werde dir natürlich nicht verraten, was auf der großen Hochzeit passiert ist. Aber wir werden gleich drüber sprechen. Ich wollte davor aber noch einen Zufall des Jahres sagen eigentlich. Wir haben letzte Woche über Hubert und Matthias die Hochzeit nochmal gesprochen. Warum auch immer, eine Sendung aus 2018. Einfach nochmal erwähnt. Und
war das
jetzt,
so ein prägender Moment
für dich? Ja, für mich auf jeden Fall. Und jetzt ist ein prägender Moment für zwei Paare ja gewesen am vergangenen Wochenende, denn bei RTL 2 haben zwei Paare geheiratet und da haben ja zwei geheiratet, die man so ein bisschen kennen könnte, oder einen zumindest. Markus Mörl, das ist der neue deutsche Wellestar, der Ich will Spaß den Titel da gesungen hat damals.
Ach ja.
Markus Mörl. So, und wer taucht auf dieser Hochzeit? Niemand Geringeres als die Fellas. Hubert und Matthias tauchen auf der Hochzeit auf. Also wir reden über Hubert und Matthias, die Hochzeit. Oder Wochenende drauf, einen Tag später nach der Podcast-Veröffentlichung, läuft eine Hochzeit und da sind Hubert und Matthias zu Gast. Aber es war ganz toll. Also da hast du was verpasst. Das war, die Quoten waren miserabel schlecht.
Oh Wunder, hätte keiner erwartet.
Ja, niemand hätte gedacht, dass man Menschen, die man überhaupt nicht kennt, nicht jetzt bei der Hochzeit unbedingt sehen muss. Aber ich kann es nochmal empfehlen, so aus Interessesgründen, dass man da nochmal reinschaut bei TV Now, weil das hat schon Spaß gemacht. Also es waren ja zwei Hochzeiten, einmal eben dieser halbwegs bekannte Typ mit so ein paar Promis da, eben mit Hubert und Matthias, mit Jürgen Milski war auch da und Alex Jolich, also Big Brother Reunited wurde da gefeiert ein bisschen. Also das war ein Paar und das andere waren ja total Unbekannte. Das war ja hier Oleg, ich habe es mir aufgeschrieben, Oleg und Leslie, die haben da geheiratet. Das Tolle war aber, dass bei der einen Hochzeit jemand da war, also kein Promi, aber oder noch kein Promi, muss man sagen, denn da war jemand da, ein keltischer Schamane, und der hat dann diese Hochzeitszeremonie noch gemacht mit so Handfasting, wo dann die beiden Hände verbunden werden und aneinander gebunden werden. Also das war bei der Hochzeit von Markus Mörl, und die haben ja auf einem Dampfer auf dem Rhein geheiratet. Und dann wurde es irgendwann dunkel und da waren überall Mücken. Man hat es voll gesehen, überall in der Beleuchtung und so. Also, und dann hat auch noch natürlich niemand Geringeres als ein Fake Elvis hat da noch gesungen. Der hat wow. die Hochzeitssongs gesungen. Also es war großartig.
Trash vom Feinsten.
Es war echt geil. Also ich kann es nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Also man hat im Endeffekt schon was draus lernen können, glaube ich, bei RTL 2. Und zwar, dass man nicht zwei Hochzeiten gleichzeitig machen sollte. Weil das hat dann echt... Also ich mochte das wirklich ernsthaft, weil ich hier gerne mir Hochzeiten anschaue, aber irgendwie hat man von keiner von beiden was mitbekommen dann am Ende, weil die hat immer dann, ja, hier hat gerade Elvis gesungen, der fängt da zwei Töne an, dann hieß es wieder, okay, und jetzt schauen wir rüber zu den anderen beiden.
Ach, die liefen zeitgleich?
Ja, zeitgleich.
Ach so, ich dachte ja, hintereinander.
Das war so eine Konferenz. Nee, das war so eine Konferenz, also leicht versetzt. Also zuerst kam halt okay. Markus Mörl, die haben zuerst das Ja-Wort gegeben und dann hat man, so, und jetzt schauen wir wieder rüber zu den anderen. Und dann ging es darüber auf diesen Wiesenabschnitt und da haben dann die anderen geheiratet, Oleg und Leslie. Also es war dann zu viel auf einmal. Also ich habe auch nicht verstanden, warum man das dazu gemacht hat, weil man hat halt von der Atmosphäre von beiden Hochzeiten nicht so wirklich viel mitgenommen am Ende.
Ja.
Also ich hätte mir eine angeschaut, und zwar, wenn die diese erste Hochzeit mit Hubert und Matthias, wenn die richtig gut verfolgt hätten und da wirklich auch immer wieder Interviews gemacht hätten und da nah dran gewesen wären, dann wäre das auch schön gewesen. Aber im Endeffekt hat man, wie gesagt, von beiden nicht so wirklich viel mitbekommen, leider.
Ja.
Ein anderes Highlight war auch noch, dass auf der Hochzeit von Oleg und Leslie dann irgendwie der Cousin gerappt hat, kurz nach dem Ja-Wort. Also ich weiß nicht, was das dann war oder warum das dann auch im Fernsehen gezeigt werden muss oder ob das überhaupt deswegen erst passiert ist, weil das eben im Fernsehen läuft, dass dann jeder mal so seinen kleinen Satz noch sagen wollte oder was auch immer. Also das hat auch so ein bisschen komisch gewirkt, aber es hat Spaß gemacht. Also es war kurios und es war nicht immer technisch auch perfekt umgesetzt. Da gab es eine Situation, wo dann irgendwie, also es hat so gewirkt, als gäbe es so eine spontane Entscheidung von irgendeiner Frau, die auf dieser Oleg und Leslie Hochzeit war und die wollte dann irgendwie noch was sagen und dann hat die irgendwie das Mikro genommen oder nee, die hat gar kein Mikro genommen, genau, die hat dann einfach was gesagt und da hatte sie ja keinen Ton und es war so 10, 20 Sekunden hatte sie einfach keinen Ton und dann hat man so hinter den Kulissen gehört, dass ein Kameramann so gesagt hat, ja, woher soll ich denn das wissen, dass die jetzt gleich was, man hat so voll gehört, dass der sich so voll beschwert über diesen total romantischen Moment gerade, wenn die irgendwas total Herzzerreißendes sagt, beschwert er sich dahinter, dass er da nicht mit der Angel so rankommt. Also es war nicht immer technisch gut, aber da bin ich ja auch immer Fan davon, gerade bei Mom war es ja genauso, dass da immer die Produktion dann auch nicht so hochwertig war und das hat mich dann auch begeistert, also.
Ich wusste gar nicht, dass du so eine Hochzeit, also dass du dir so gerne Hochzeiten anschaust.
Ja, gerade verfolgst du mich auch irgendwie. Bei Selling Sunset hatten wir auch eine Hochzeit jetzt im Staffel 2 Finale. Dann diese Hochzeit, dann die Wendler-Hochzeit. Ist übrigens verschoben worden.
Ja, ich hab's gehört.
Da muss man noch ein bisschen drauf warten jetzt. Also irgendwie
da muss Laura
Herbst.
Ihre Spiegelei-Diät verschieben. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast.
Er macht ja auch so eine Keto-Diät.
Ja, eine Woche aber nur. Also ich weiß nicht, dass
ja, und der Wendler hat schon ein Kilo abgenommen.
Ja, nicht, dass ich mich da jetzt so auskenne, aber Keto-Diät geht ja über mehrere Phasen und Monate und nicht eine Woche und dann hat die an einem Tag 7 Spiegeleier gegessen.
Ja, ich bekomme so ein bisschen von Julia Siegel mit. Die macht nämlich auch gerade eine Keto-Diät. Und die isst immer zum Frühstück jetzt Kohlrabi mit Leberwurst drauf, weil lecker. Das Brot weg ist. Also das kannst du da alles machen. Keto-Diät ist, glaube ich, gerade in aller Munde, so habe ich das Gefühl.
Ich glaube nicht, dass 7 Spiegeleier pro Tag das richtige, also der richtige Ansatz dafür ist.
Kannst du mir auch nicht so gut vorstellen, aber der Wendler hat schon 1 Kilo abgenommen, hat er gesagt, weil der sich so ein bisschen rangehalten hat.
Das war seine Nase.
Ja, ja.
Die wurde doch kleiner operiert.
Ja, oder er war irgendwie in der Früh auf Klo, das kann auch sein, dass es dann
kann auch sein.
Dass dann das Kilo war.
hängt alles zusammen, ja. Hälfte Nase, Hälfte was anderes, keine Ahnung.
Also warten wir mal, bis diese Hochzeit dann kommt. Ich hoffe, die wird auch so gut wie deine Hochzeit live bei RTL 2. Dann wäre ich schon zufrieden. So, jetzt kommen wir zu unseren Tipps. Also Selling Sunset, kommen wir gleich dazu. Ich will noch davor kurz abhaken. Du hast, was hast du mir gerade vorher gesagt mit ein Tipp? Hier, Queer Eye natürlich.
Also Queer Eye kam jetzt die neue Staffel, Staffel 5.
Ja.
Und das ist auch eine Feel-Good-Serie. Also geht meiner Meinung nach immer, kann man sich immer anschauen. Gute Laune ist vorprogrammiert und ist eigentlich das Perfekte, um sich abends nach der Arbeit oder Uni zu entspannen.
Ja. Ist die besser wieder geworden als die Japan-Staffel? Weil ich habe gehört, dass da gab es so Kritik an der Staffel so ein bisschen.
Ja,
ich habe die nicht so lang geschaut. Ich habe die ersten zwei, glaube ich, geschaut, aber dann irgendwie.
Also es ist immer folgenweise, aber es waren schon auf jeden Fall ein paar gute Folgen dabei. Was halt jetzt leider ein bisschen mehr der Fall ist, was ich jetzt nicht so toll finde, ist, dass jetzt echt diese Produktplatzierungen extremer werden. Also man, das war in den ersten Staffeln fast gar nicht so. Also da wurden vielleicht mal die Läden gezeigt, wo sie einkaufen. Aber jetzt ist es echt so, dass sie da ewig lang ranzoomen an den Wasserhahn zum Beispiel.
An den Wasserhahn.
Ja, weil der Bobby da wieder irgendeinen fancy Wasserhahn eingebaut hat oder irgendwie den Weber-Grill im Garten. Also es stört ein bisschen beim Gucken, aber sonst, die Sprüche sind immer noch gut und die Fab Five sind immer noch toll. Also
die sind doch jetzt so in der Ecke da in Chicago, oder? Sind die
nee,
jetzt, ja,
in Philadelphia.
Philadelphia, genau.
Genau, sonst waren sie ja immer in, ich glaube, Kansas und Atlanta.
Ja.
Und das hat mir auch ein bisschen besser gefallen, weil da waren mir diese Südstaatler, die waren irgendwie noch
das ist ja noch klischeehafter, gell?
Ja,
das,
die waren noch spannender.
Dass die jetzt so nichts drauf haben, so modetechnisch und so.
Ja, aber sonst kann man sich's auf jeden Fall anschauen.
Ja. Ja, ich glaube, das Casting ist da meistens alles, also wenn da gute Leute dabei sind.
Eigentlich war die Japan-Staffel auch gut, nur das Problem ist, dass halt dadurch, dass dann viel auf Japanisch gesprochen wurde, eben die ganzen Sprüche und alles nicht mehr so, also gab es halt einfach nicht, weil natürlich alles mit Untertiteln lief und Übersetzern, aber macht nichts, kann man sich alles anschauen, ist alles viel gut.
Anschauen kann man sich auch Nadias Time to Eat, hast du das schon mal gesehen?
Noch nicht,
da?
Aber ich habe es also, auf jeden Fall gespeichert, weil ich koche ja so gerne.
Ja, also kann ich wirklich empfehlen, weil Nadias Time to Eat ist ja hier mit Nadia Hussein, das ist die Gewinnerin oder eine der Gewinnerinnen von The Great British Bake Off und also die ist wirklich super. Also
vielleicht schaue ich das heute Abend.
Die ist echt großartig, weil die hat total Bock auf das, die hat macht wirklich auch, also das schreiben sich alle Köche irgendwie auf die Fahne, dass sie einfache Küche machen und schnell und so. Aber bei der ist es wirklich so, dass es wirklich super einfach ist, was die macht und dass es wirklich schnell geht und dass sie auch offen zugibt, mal wenn sie irgendwelche Fertigprodukte nimmt, also die nimmt auch manchmal so Knoblauchpulver oder so her, die ist sich da auch nicht so schade, mal so das auch zuzugeben. Ich meine, die macht wirklich einfache Rezepte, die schnell gehen sollen, weil sie ist ja auch Mutter und so, also das ist eh krass, die ist irgendwie Mutter und der, also das ist die beste Familie, glaube ich, der Welt. Die da hat. Keine Ahnung, man sieht auch immer dann am Ende der Folge, wie die dann nochmal zum Abendessen kommen und dann es ist eben Nadias Time to Eat, also dann haben die eben ja so ein ganz schnelles Gericht gezaubert für diese kleine Familie und ja, die Kinder, die müssen, also warum die nicht so fett sind, weil die müssen die ganze Zeit, was die immer vorbereitet und so, was die im Schrank hat und was sie, die sagt auch immer, was sie alles im Kühlschrank hat und sie ist so eine, die immer doppelt so viel macht, weil sie dann das andere noch einfriert, also die müssen ja immer was zu essen haben, ständig, rund um die Uhr, aber es ist wirklich toll, weil die ist auch wirklich lustig, muss man sagen. Also manchmal hat man so Köche, die dann halt so halblustig sind oder so. Also man muss wirklich auch lachen bei der. Und es ist wirklich toll. Also Nadias Time to Eat kann man absolut empfehlen. Und 25 bis 30 Minuten so als Folge und so, das geht wirklich super schnell. Sie hat dann manchmal sogar noch in den Folgen so einen Besuch drin, wo sie so sich eben anschaut, woher die Lebensmittel kommen. Also da ist alles in Großbritannien natürlich. Dann ist sie da in einer Champignon-Farm und so und dann ist sie einmal in so einer Sirup-Herstellung, glaube ich, und so. Also sehr britisch, aber sehr, sehr gut.
Vielleicht schaue ich das dann nach unserem Podcast als viel gut Entspannung.
Ja, das ist echt super entspannend.
Aber was kocht die international oder?
Ja, ich würde schon so sagen, natürlich von ihrer, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie herkommt, ehrlich gesagt.
Okay, aber so eher oriental.
Also alles miteinander. Also ich glaube, so eine Mischung aus orientalisch und würde ich sagen, auch eben britisch natürlich, also ist auch dabei, aber sie sagt auch immer zum Beispiel, sie ist aufgewachsen mit zweimal am Tag, jeden Tag Reis zum Beispiel. Also sie kann, sie ist die Reismeisterin, sie kann einfach Reis perfekt kochen. Das macht sie auch ein paar Mal und sagt auch so ein paar Hinweise und so ein paar Tipps gibt sie dazu, vor allem zu Reis. Also das kann man sich wirklich mal hinter die Ohren schreiben.
Ja, okay, dann.
Ja. Aber Floor is Lava hast du auch gesehen oder haben wir mal drüber gesprochen, weil der Titel halt
ja, cool das war so witzig. Muss ich mir auch noch anschauen.
Habe ich geschaut.
Also ich hab, und was ist dein Feedback? Lohnt sich's?
Ja, also es ist ja exakt das, was draufsteht. Also Floor is Lava ist halt der perfekte Titel, weil man nicht nur weiß, was man bekommt, sondern man kennt die Regeln, man kennt alles nur beim Draufschauen auf den Titel. Also der Boden ist Lava auf Deutsch, das heißt, da gibt es halt so einen Hindernisparcours und da ist am Boden halt so eine rote Masse und da gibt es immer so Düsen, die das dann alles noch so hochschießen und so, also schießt du quer durch den Raum, diese ganze rote Zeug da, also die Lava dann, sagen sie auch immer. Und ja, es macht halt nicht den Fehler, den viele von diesen Parcours-Shows machen, also gerade so Ninja Warrior Germany und so, die sich dann immer zu viel Zeit lassen, indem sie auf die Kandidaten eingehen. Also das nervt mich immer, weil mich interessiert das, also, und dann bei RTL bauen sie dann immer noch diese Schicksalsstories ein, ja, irgendwie, der hat einen Autounfall gehabt und hat ein Viertel des Jahres nur auf diesen Wettbewerb jetzt hier drauf hingefiebert oder so. Das ist mir alles egal und das ist denen auch egal. Also da gibt es so eine Minute, wo die Teams kurz vorgestellt werden, aber das Ding ist halt, dass die wirklich die Lava als Charakter drin haben wollten fast. Also die Lava ist auch das Ding, was ganz wichtig ist, weil wenn die reinfallen, dann haben sie so einen geilen Effekt, dass, also das muss mit den Kandidaten davor abgesprochen worden sein, dass die halt immer mit dem ganzen Körper untertauchen müssen. Also das scheint auch sehr tief zu sein. Und dann wird sofort weggeschnitten und dann versinkt der quasi, der Kandidat, okay, und dann ist er weg. Und man sieht es halt nicht mehr.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Muss ich mir auch noch anschauen.
Also es ist, wie gesagt, exakt das, was es sein soll. Und das ist ja auch was, wo man bei Feelgood Fernsehen drauf achten muss. Also dass man nicht irgendwie erst ewig lang warten muss oder dass irgendein Versatzstück drin ist, was man jetzt überhaupt nicht da drin braucht. Und das ist halt hier genauso. Also da sind immer die Folgen eine halbe Stunde lang und es ist einfach nur Parcours. Am Anfang gibt es eine kleine eben Einführung da mit den Kandidaten, aber jetzt nichts Großartiges und deswegen bekommt man das, was draufsteht und das will man auch bei Floor is Lava, glaube ich. Genau, aber jetzt sprechen wir über Selling Sunset.
Okay, endlich. Ich kann es kaum erwarten. Ich wollte das schon in der letzten Folge mit dir besprechen.
Ja, aber da habe ich mich so ein bisschen geweigert noch, weil es mir ja...
Du wusstest noch nicht, wie gut es wird.
Ja, also mir war es von vornherein unsympathisch, weil eben ich diesen Vergleich schon zu Keeping Up with the Kardashians irgendwie hatte. Also es spielt ja in L.A. und es spielt in dieser reichen Szene.
Ja, aber
also
das von daher ist ja ganz schon, was anderes.
Ja, also ich würde nicht sagen, was ganz was anderes.
Besser auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden
Keeping
Fall.
Keeping Up with the Kardashians ist an sich eigentlich langweilig. Das
ja,
ist halt
aber
für
trotzdem
mich,
schaust du alles.
Ja, nicht alles. Ich hab
du schaust es dort doppelt und dreifach.
Nein, ich habe noch nie alle Staffeln geschaut. Aber jetzt halt, seitdem das wieder auf Netflix verfügbar war und auf Sky, habe ich halt mal wieder so reingeschaut. Eben auch viel gut.
Ja, wieder irgendwie reingeschaut, weil du schon mal geschaut hast.
Ja, aber ich habe nie alles angeschaut. Ich habe es jahrelang gar nicht verfolgt. Ja, ich muss jetzt auch nicht diskutieren.
Ja, wir müssen uns nicht rechtfertigen für das, was wir schauen.
Nee, aber auf jeden Fall Keeping Up with the Kardashians ist eigentlich total langweilig.
Ja.
Es ist einfach nur witzig, weil die alle dumm wie Brot sind. Aber an sich ist es von der Handlung her, also...
Ja, die sind alle gemein wie Brot bei...
Ja, aber da geht es richtig ab. Selling Sunset. Also das ist... Okay.
Ja, sag doch mal ganz kurz, worum es überhaupt hier geht.
Also es geht um eine... Luxusmakler, also um ein Luxusmaklerunternehmen bzw. Immobilienunternehmen mit
Oppenheimer Group.
Genau, Oppenheimer Group mit den Zwillingen Jason und Brad, die haben das gegründet. Übrigens, kurzer Fun Fact an der Stelle, meine Freundin und ich haben irgendwie ein paar Folgen lang nicht gecheckt, dass es Zwillinge
sind.
Nein, wir haben nicht, wir dachten, hey, irgendwie die sehen die sich ähnlich und dann haben wir überlegt, sind das Brüder und dann
die
am Ende.
Exakt gleich
ja,
aus.
Ich weiß.
Die kleiden sich da auch genau gleich.
Ja, aber sie standen nie nebeneinander und dann dachte ich wahrscheinlich immer, das ist die gleiche Person. Okay. Und dann am Ende habe ich gesehen, okay, es sind zwei, das sind nicht nur Brüder, sondern Zwillinge. Also vielleicht bin ich auch so dumm wie Brot, dass sie mich bei Keeping Up with the Kardashians bewerben kann. Naja, genau.
Da schauen auch alle gleich aus. Sind auch Schwestern übrigens.
Ja, aber auf jeden Fall. Und da in der Oppenheim Group arbeiten ja Maklerinnen, die eher aussehen wie Topmodels, / Escort Ladies.
Gescheiterte Schauspielerinnen.
Ja, in den kürzesten Kleidern und den höchsten High Heels, die dann reichen Bewohnern LAs Luxusimmobilien verkaufen. Und aber das eigentlich nur nebenberuflich machen, weil hauptberuflich streiten die sich untereinander.
Das stimmt.
Also von daher, Stress und Konfu ist vorprogrammiert und wir lieben es.
Also die arbeiten zusammen natürlich und tun auch immer so. Und das sagen sie auch tausendmal, dass sie ja wie eine Familie sind da in diesem Büro.
Ja.
Aber eigentlich sind, also manche geben es offen zu, dass manche sie nerven halt. Hm. Und andere sagen immer wieder, ja, das ist eine Familie. Aber hinter dem Rücken lässt dann trotzdem alle über alle. Also von daher...
Ja.
Es ist einfach schon auch ein Bestandteil der Sendung, dass hier die Konfro eben ganz groß geschrieben wird.
Genau. Wir können ja jetzt mal die einzelnen vorstellen.
Wollte ich
eben also ich wollte jetzt, also erstmal, wie war dein erster Eindruck? Weil ich war ja voll begeistert und habe dich ja gezwungen, das anzuschauen.
Ja, also es ging langsam los und ich habe die zuerst überhaupt nicht auseinanderhalten können. Also 0,0. Aber natürlich wird es dann besser mit der Zeit. Ja, es ist für mich eben nicht so viel gut, würde ich sagen. Also es ist nichts.
Was?
Ja, nee, weil ich mich dazu oft wirklich aufrege. Also ich, manche Konflikte, was ich ja, die ziehen sich ja wirklich jetzt über 2 Staffeln schon.
Ja.
Aber nur weil mal einen falschen Satz irgendwie in Folge, in Staffel 1, Folge 3 gesagt hat und der ist nur immer noch relevant.
Ja, aber sonst wäre es doch langweilig.
Ja, klar, aber manchmal finde ich auch, dass es wirklich extrem inszeniert wirkt, wie die halt da manchmal zusammentreffen. Also irgendwelche Meetings da in irgendwelchen Restaurants, also wenn man sich das mal produktionstechnisch vorstellt, die sind immer perfekt ausgeleuchtet und perfekt auch eingefangen von 3 Kameras und so. Das muss ja alleine schon ein riesiger Aufwand sein, diese einzelnen Sets halt so hinzustellen.
Ja klar, das ist keine spontane Sache.
Eben, also deswegen finde ich es manchmal ein bisschen komisch, wenn dann einer sagt, ja, übrigens, worüber ich noch mit dir sprechen wollte, da damals, dieser eine Satz von dir, der hat mir nicht so gefallen. Also das ist ja halt klar, dass diese beiden Personen ausgewählt werden und da gesagt wird, okay, jetzt sprecht ihr mal darüber und so. Also das muss man halt so ein bisschen wissen und da war so ein bisschen eine Sache, wo ich sagen würde, das war jetzt nicht so hundertprozentig mein Geschmack, aber ansonsten.
Also viel gut ist es auf jeden Fall, würde ich sagen, von dem Aspekt, dass man sich einfach traumhafte Häuser anschaut.
Ja, aber da war ich noch nie so der Typ dafür eben. Also für diese Luxuswelt und so, da, okay. Das habe ich mich noch nie so, also da gab es ja auch andere Sendungen und so, habe ich irgendwie noch nie so drin gehabt bei mir, dass das so war. Hm. Also ich habe mich schon immer auf die Konfro dann gefreut und konzentriert und das habe ich dann auch bekommen. Also da war schon ordentlich was dabei.
Naja, dann stellen wir die doch jetzt mal vor, die einzelnen Kandidatinnen. Also wer, glaube ich, am meisten auffällt von Anfang an, ist Christine.
Ja.
Wie heißt sie mit Nachnamen?
Keine Ahnung, ich habe mir auch die Vornamen.
Christine Quinn.
Genau, aber bei der habe ich übrigens, weil ich habe mir das Ganze mal auf IMDb angeschaut und da habe ich mal draufgeklickt und die war ja wirklich in sehr vielen Filmen auch dabei.
Also, echt?
Ja, ja, so immer so, natürlich so die schöne Frau in irgendwelchen wirklichen Trash-Filmen und so.
Ja, also so schön fand ich die jetzt gar nicht. Also die sind alle, bis auf die eine, bis auf Davina, sind die ja alle voll
getuned.
Und
Maya.
Also,
oder Maya.
Maya auch. Ja, ja, genau.
Aber hat auch gemacht, Brüste,
ja, ne? Stimmt. Das da, warum wir das jetzt genau wissen, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Naja, auf jeden Fall, Christine eckt überall an und die ist eigentlich so eine richtige Terror-Lady, die immer im Mittelpunkt stehen muss, immer sich gegen alles wendet und eigentlich habe ich deswegen vermutet, dass sie dir am besten gefällt.
Das stimmt auch. Aber ich finde es auch geil, wie die immer so Queen-mäßig inszeniert wird. Immer wenn sie aus irgendeinem Privatjet steigt oder so. Also wie das gemacht wird, ist schon richtig geil, wie die inszenieren. Auch mit der Musik immer so passend runtergelegt und so. Also das hat mir schon auch Spaß gemacht. Also Christine war auf jeden Fall mein Favorit, weil die auch, also klar ist die auch mal drüber und so, aber sie sagt wenigstens immer klar raus, wen sie gerade mag und wen sie nicht mag und so. Und
aber ich finde, die ist nicht ehrlich. Das nervt mich total, weil die wird total als, sie stellt sich selber als ehrlich dar und wird deswegen und ja auch teilweise gefeiert, aber sie ist absolut unehrlich, finde ich. Also wenn man jetzt davon spricht, dass jemand ehrlich ist, finde ich, müsste man jemand anderen. Also ich mag jemand anderes natürlich lieber, mich nervt die total.
Chrishell.
Nee, die finde ich auch
schrecklich. Ich finde die absolut schrecklich.
Chrishell ist die Nummer 2, die ist, also um die geht es ja, wenn die sagen, die streiten sich seit 2 Staffeln.
Chrishell, muss man auch sagen, gegen Chrishell. Damit geht eigentlich das ganze Ding los, dass Chrishell da in dieser Oppenheimer Group neu anfängt. Also das ist so ein bisschen der Anker, mit dem man auch als Zuschauer also einsteigt.
Die ist die Ex-Frau von dem Schauspieler.
Ja, die hat sich in der Sendung, glaube ich, getrennt, oder?
Ja,
oder
genau.
Währenddessen, ja.
Genau.
Aber die ich am meisten hasse, ist, wie heißt sie? Heather.
Heather, ja.
Also die.
Nein, aber warte erstmal, Chrishell. Also Chrishell ist ja diese neue und die ist so, die tut immer so auf lieb und unschuldig und alles. Und hinten oben lässt er sie halt genauso.
Ja.
Und die streitet sich halt mit Christine und Ekta voll an. Und mich nervt auch ihre Art, wenn sie da ihr Dauergrinsen ständig auspackt. Das kann ich mir nicht anschauen. Also von daher, und der Name Chrishell. Der regt mich auch auf. Weißt du, warum sie Chrishell heißt? Das habe ich mir mal gelesen. Ja, aber irgendwie, sie kam an der Tankstelle zur Welt und irgendwie der Mann, der geholfen hat, glaube ich, hieß Chris und es war an der Shell-Tankstelle.
Ja, aber das ist doch nicht ernsthaft,
Chrishell. Keine Ahnung. Es steht anscheinend im Internet, aber alle Angaben ohne Gewähr.
Ja, okay, auf welchem Internet? Aber welche Internetseite?
Ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt den Namen Chrishell doch gar nicht.
Ja, im Süden und so, glaube ich schon,
ja,
dass gut, man so
Chrishell irgendwas,
irgendwie was mit Christ und so, dass man dann irgendwie Michelle und Chrishell irgendwie da zusammenfügt.
Ja, sein Heather nervt mich auch.
Also Heather ist auch so naives hat gemachte Blondchen. Lippen und so und hat dann auch eine Beziehung zu so einem ziemlich reichen Typen.
Dieser
und so.
Tarek.
Ja, ja.
Der ist aber auch mal bei so einer Immobilienmakler-Show gewesen, habe ich gegoogelt, mit seiner Ex-Frau.
also überhaupt alle Beziehungen machen da für mich nicht so viel Sinn, auch ja. wenn wir dann zu Mary kommen. Also das stimmt, die schrecklichste ist nicht Heather, sondern der schrecklichste für mich in der ganzen Serie ist Romaine. Der Freund von Mary, also der ganz junge, also sie ist ungefähr Ende 30 oder sowas.
Sie ist Ende 30 und er ist, glaube ich, 14 Jahre jünger und ja. ist auch nur 2 Jahre älter.
So Franzose,
älter.
Der auch kaum ja. Englisch spricht.
Er ist nur 2 Jahre älter als ihr Sohn.
Also erstmal würde ich dem gerne mal sagen, du bist gerade im Fernsehen, du kannst ein bisschen unterhaltsam sein, also vor allem in Staffel 1. Da gibt es ein paar Gespräche mit dem, wo der einfach wo es um die Planung der Hochzeit ja. irgendwie auch.
Wo er einfach gar nichts sagt.
Der hat überhaupt keinen Bock auf nichts. Also der hat ja nicht keinen Bock, jetzt da gerade im Fernsehen zu sein. Der hat keinen Bock, mit ihr zusammen zu sein. Der hat keinen Bock, dieses Gespräch gerade zu führen. Also ich weiß nicht, was der überhaupt da macht vor der Kamera. Also es ist alles merkwürdig. Und dann gibt's, aber er hält dann auch für eine Konfro her in Staffel 2.
Ja,
zwei.
Und da fand ich ihn eigentlich ganz gut, weil ganz nee. Ehrlich, er hat auch recht.
Nee.
Ich mag halt die eine, die, mit der er dann Konfro hat, ist Davina.
Davina, ja. Bin ich ein großer Fan davon, von Davina.
Ja, war mir klar.
Nicht nur, weil sie meinen Tweet geliked hat und kommentiert hat, sondern auch, weil ich sie ja eben dann anfeuere gegen Romaine. Also da bin ich deutlich auf Team
ja,
da Davina.
Und da kommen wir jetzt auf die Fake Boobs zurück, weil da hat ja Christine gerechtfertigt, warum sie auf Davinas Seite ist. Sie hat gesagt, irgendwie sie muss echt sein, weil sie ist die Einzige mit echten Brüsten
in der
Gruppe.
She's the realest bitch, because she's the only one with real tits, oder so hat sie gesagt.
Ja, in der Office.
Ja.
War das dann auch auf die Oppenheimer Brüder bezogen, oder? Naja.
Ja, aber zudem muss man ja auch noch sagen, dass einer davon, Jason, mit Mary mal zusammen
ja,
war.
Ja, ist auch ganz strange, finde ich.
Ist echt strange, weil...
Weil die dann immer noch so rumbusseln und alles. Also,
ist echt komisch.
Ja, und dann für mich die coolste Maya, die ist aber...
Stimmt.
Die finde ich am coolsten.
Die also ist objektiv halt die gesehen ist sie wirklich die sympathischste von allen.
Ja,
weil
total.
Die ist ja auch dann schwanger im Verlauf der Staffel. Ja. Ist es ein leichter Spoiler, aber ich meine, mein Gott. Die hat schon 2 Fehlgeburten, glaube ich, gehabt. Und deswegen ist das umso schöner. Aber nee, die ist wirklich toll und die ist auch nicht so aufgetakelt wie die anderen jetzt. Also klar, sieht die auch gut aus und kleidet die sich auch gut, aber die zieht auch mal Turnschuhe an, wenn sie da irgendwie über den Schotterplatz da gehen muss und so. Aber nee, die ist schon sympathisch.
Ja, und an der Stelle, was mich immer bei dieser Serie so wundert, die sehen von den Klamotten her teilweise schon cool aus, aber wie kann man mit so einer Kleidung da rumlaufen? Das sind doch keine Office-Looks. Also das stört mich an der Serie. Die sehen teilweise aus, als würden sie, keine Ahnung, in Club feiern gehen.
Du hast ja schon gesagt, Escort.
Ja,
ist schon
total. Also ich
frag mich beschrieben. Aber klar, das ist wahrscheinlich irgendwie Teil des Berufs. Zumindest habe ich das verstanden so, dass man natürlich auch, also die flirten ja fast mit allen Kunden irgendwie oder die Kunden flirten mit ihnen halt. Das ist, gehört halt da irgendwie so dazu und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die dann so erfolgreich sind. Also so heißt es ja auch, dass die Oppenheimer Group da irgendwie das erfolgreichste Immobilienunternehmen ist, da in L.A. auf jeden Fall mal.
Ja.
Und die kriegen ja auch dementsprechend viel Kohle. Also ich meine, was die da immer sich abzwacken da vor diesen Preisen, das steht ja auch immer dabei
das
so.
Das steht auch dabei,
finde ich ganz gut immer.
Aber ich kann das irgendwie auch teilweise nicht glauben, dass die da so viel Geld verdienen und die kommen alle so unkompetent rüber, außer vielleicht den Brüdern, aber die ganzen Frauen, die kommen einfach rüber, als wenn sie den ganzen Tag lang gar nichts machen.
Es gehört ja auch nichts viel dazu. Also ich verstehe auch immer nicht, was die in dem Büro machen. Also was machen die an diesem PC die ganze Zeit? Weil das ist immer
gut,
so die
bisschen
die
so Papierkram oder so, denke ich.
Ja, aber also der Beruf ist eigentlich nur repräsentieren und irgendwie die, also sich einigermaßen natürlich auskennen mit den Immobilien. Also da sollte man schon wissen, wo man da durchgeht und wie so die Nachbarschaft ist und alles Mögliche. Aber ansonsten ist, glaube ich, schon das meiste einfach so auf so einem menschlichen Level, was man da mitbringen muss, glaube ich, in diesem Beruf.
Ja, naja, aber auf jeden Fall Luxushäuser, Luxuskleidung, Luxusautos und viel Konfu und Trash. Also das Perfekte für einen Feierabend.
Ja, also wie gesagt, es ist für mich jetzt nichts so wirklich Entspannendes so, aber weil es halt schon auch dementsprechend fetzig so aufgemacht ist. Also die Musik dann immer, also wirklich, es gibt ja keine Stille. Es geht von dem Ort zu dem anderen und dazwischen irgendwie so ein
Aber
so
ich glaube,
Girlband oder so, die
das
dann
passt ja zu diesem LA-Vibe und allem. Also.
Ja, aber es ist jetzt für mich nichts, was man so im Pool dann irgendwie sich so entspannt
Echt?
Reinzieht.
Das ist für mich die perfekte Pool-Serie.
Echt?
Ja,
da schaue ich lieber Floor as Lava da im Pool.
Da schaue ich es in dem einen Pool, in dem ich gerade bin und stelle mir vor, ich wäre in dem Pool von einer von den Villen in der Serie.
Aber diese Kunden auch super unsympathisch, alle, muss man auch mal sagen.
Ja, aber das kann doch auch teilweise nicht sein. Dass, also das sind doch nicht echte Kunden.
Ich glaube auch nicht, wer dass präsentiert man da immer so
sich
kritisch
denn im, ja, wer präsentiert sich im Fernsehen und sagt, ja komm, ganz ehrlich, ich kaufe jetzt was für 40 Millionen Dollar und dann wird noch gezeigt, wo und was. Also das ist doch, aber gut, so weit darf man gar nicht denken, weil dann ist es doof. Aber
also ich glaube schon, dass es echte Kunden sind, aber dass halt diese kompletten Verkaufsgespräche irgendwie schon ein bisschen auch inszeniert sind.
Naja, also, aber wenn du was für keine Ahnung wie viele Millionen kaufst, dann glaube ich, stellst du schon kritische Fragen.
Vielleicht will ich das auch nicht wahrhaben, dass man dann eben den Preis eben fast nur davon abhängig macht, welche Sicht man hat.
Doch,
also das ist ja auch quasi
sicher.
Ja, das ist bestimmt irgendwie Teil der Überlegung, aber also für mich wäre das über, also aber egal, ich bin ja eh nicht hier als derjenige, der hier entscheiden muss, ob das jetzt moralisch irgendwie Sinn macht. Und dann, also was ich ganz schlimm fand, am Ende von Staffel 1 gibt es ja dieses komische Obdachlosenprojekt und so, wo sie sich dann kurz mal so ganz wichtig fühlen, dass sie da einmal kurz da 5 Minuten dastehen und so ein paar Sachen da austeilen. Ja. Und das ist so das, was die dann so grounden soll und so. Also die reden sich das ein und dann aber Staffel 2, Folge 1 erfährt man, dass die eine, dass Christine jetzt irgendwie 6 Wochen lang in der Karibik war und irgendwie quer durch die Welt gechattet ist mit ihrem Millionärsfreund da irgendwie. Also die sind alles andere als bodenständig.
Nein,
keine von denen hat irgendwas mit der reellen Welt zu tun. Also das.
Außer vielleicht Maya.
Ja, außer Maya, ja, das stimmt. Ja.
Und was auch noch interessant ist, vielleicht, dass diese Davina Deutsche ist.
Genau, also das habe ich auch erst erfahren, dadurch, dass sie meinen Tweet kommentiert hat. Vielleicht hört sie das ja gerade, vielleicht hört sie den Podcast jetzt auch. Also Davina kann gerne auch mal zum Interview vorbeikommen. Du hast gesagt, dass du sie nicht magst, aber das war nicht böse gemeint bestimmt.
Ne? War nicht böse gemeint. Ich finde aber trotzdem, sie ist mit Maya die, eine der hübschesten da. Also
ja, jetzt hast du doch noch die eingeschleimt. Also
Davina, you're welcome here.
Dann haben wir gute Chancen auf das Interview. So, gut, das war Selling Sunset. Jetzt kommen wir zu ein paar sommerlichen Sendungen, die sich da auch wieder ankündigen, nämlich bei den News. Und da haben wir jetzt auch schon seit Wochen drüber berichtet, drüber gesprochen. Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand. Am Mittwoch geht's los, um 20.15 Uhr.
Ja.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich jetzt auch während der RTL2 der Hochzeitsshow auch ein paar Ausschnitte gesehen habe. Also es sieht super trashy aus, super billig aus.
Was sonst?
Perfekt. Wir haben ja schon die ersten quasi benannt hier, die da teilnehmen. Also ich gehe es nochmal ganz kurz durch. Oliver Sanne, Hubert Feller, Annemarie Eilfeld, Momo von DSDS, Fürstin Andrea von Sein-Wittgenstein, Kate Melan, Jürgen Milski, Georgina Fleur und Sandy Faese von Berlin Tag und Nacht, Prince Charming-Kandidat Sam Dillon und die Tennis-Zwillinge Taisia und Jana Moorderger. Das sind die ersten, die da teilnehmen. Aber jetzt kommen ja die Auswechselspieler, die Einwechselspieler, weil es ist ja so, dass da immer so ein Durchlauf sein wird. Also immer kommen dann Leute dazu und dürfen dann 2 wieder rauswählen, von denen, die gerade eben da auf diesem Strand noch da sind. Also da ist immer so eine Fluktuation eben drin. Und jetzt sind eben auch die Einwechselspielerinnen bekannt. Und da sind 3 dabei von Love Island. Diana Kvietic, die wir jetzt auch schon mal dabei hatten bei Please Like oder Like Me, I'm Famous oder so, diese TV Now Nummer da, da war die nämlich auch dabei und ist jetzt auch hier dabei. Diana aus der letzten Staffel von Love Island habe ich gesehen. Melissa auch aus der letzten Staffel Love Island, die ja super durchgestartet ist als Influencerin und auch als so Model in so Musikvideos. Und dann auch noch dabei Marcelino Cremas, auch von Love Island, der zuletzt dabei war bei dieser Promis-Dating-Show bei RTL 2 auch. Also der wird jetzt komplett durchgereicht durch alle Formate. Einen kenntest du kennen, und zwar Johannes Haller natürlich.
Ja, oh Gott.
Der
bin
wird hier
so
auch eingewechselt.
Furchtbar.
Ich auch.
Ich finde den so furchtbar. Viel Ländereck-Johannes, oder wie wird der jetzt genannt? Kommt, ist er jetzt nicht auf Ibiza?
Der wohnt jetzt auf Ibiza und macht dann Bootsverleih.
Oh,
und da war ja diese Hin- und Her-Geschichte immer wieder mit seiner Jelis. Und da ist ja wirklich immer noch nicht klar, was jetzt da gerade Sache ist.
Da sind sie getrennt.
Ja, Stand Mittwoch, wann wir aufzeichnen, ist er getrennt mit ihr. Kann sein, dass er Freitag, wenn diese Sendung rauskommt, wieder zusammen ist mit ihr. Dann, da bin ich überfragt, aber du könntest sie kennen, Zoe Saib von, oder Saib von GNTM. Zoe.
Ja, das sagt mir was. Ich hab...
Hast du ein Bild vor Augen? Nee.
Nee.
Aber den Namen irgendwo, da
kriegen
wir irgendwas.
Der sagt mir was, ja.
Ja, die ist auch dabei.
Oder doch, ich glaube, ich weiß, wer das ist.
Was hat die gemacht? Hat die irgendwas Spezielles gemacht? Irgendwas Außergewöhnliches? Nee, dann ist sie die perfekte Wahl.
Ich weiß gerade gar nicht. Aber ist auf jeden Fall schon ein bisschen her.
Okay, er ist, glaube ich, vor 2 Jahren dabei gewesen.
Ja.
Ja, Zoe.
Ah doch, das war so eine Troublemakerin auch.
Okay.
Ja, so das eine ist Blonde, glaube ich. Ja.
Ja, werden wir dann sehen. Also sie wird auch eingewechselt.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann war die da mit ihrer besten Freundin zusammen. Ja, die war mit ihrer besten Freundin zusammen und dann haben die sich in der Show angefangen, haben die Stress angefangen.
Aber sie war nicht in dieser Gucci-Gang, oder? Das war nicht die Staffel.
Doch.
War das die?
Ich glaube, das war die.
War das so eine Österreicherin?
Ja, so eine Blonde.
Dann kenne ich die vielleicht sogar echt. Ja.
Da haben sie so eine ganz furchtbare Frisur geschnitten.
Ich hoffe, wir sagen jetzt nichts Falsches, aber vielleicht...
Nee, das ist schon die.
Okay. Also Zoe ist dabei, Johannes Haller, Aurelie Chamala,
Köln Gott, wer 50... Wer sind diese Leute?
Köln 50667 und Curvy Supermodel.
Der hat sie teilgenommen. Wow, okay. Beides noch nie geschaut.
Und der Letzte, der eingewechselt wird, ist auch jemand, der eingewechselt wird in seinem Beruf oftmals, Fußballer Kevin Panewitz. Den kenne ich, weil der damals so einen Gewichtsskandal hatte. Der wurde wegen zu viel Gewicht rausgeschmissen damals. Und okay. Der ist jetzt eben, glaube ich, auch schon zurückgetreten. Hat bei Wolfsburg, glaube ich, gespielt und bei Rostock, wenn ich mich nicht täusche. Also Kevin Panewitz.
Und jetzt bei RTL 2.
Genau, der macht auch mit. So, also das sind die Einwechselspielerinnen und Einwechselspieler, die da auch reinkommen dann und da nochmal für Tohu Wabohu sorgen werden, hoffentlich. Und ich glaube, es ist ein ganz illustrer Cast jetzt mittlerweile. Könnte Spaß machen, könnte total trashy werden, könnte sehr billig werden.
Ich glaube, es wird alles von dem, was du gerade aufgezählt hast.
Ja, aber es dauert 8 Wochen lang. Also die haben da schon Vertrauen und darin. Mit
Obertrash-Königin Kathi Hummels.
Genau. Kathi Hummels moderiert natürlich.
Also kann es ja nur trash werden.
Hoffen wir mal. So, das ist Kampf der Reality Stars. Schiffbruch am Traumstrand. Eine weitere Show bei RTL2. Und irgendwie kommt es mir so vor, als würden wir in letzter Zeit sehr oft über neue Shows bei RTL2 reden. Und es ist auch so. Also man kann ja sagen, was man will, aber die probieren wenigstens wirklich viele Sachen aus. Und da gibt es jetzt, finde ich, ein relativ spannendes Konzept, und zwar Battle of the Bands Boys vs. Girls. Ab dem 30. Juli, immer donnerstags um 20.15 Uhr, da wird es darum gehen, dass so zwei Genres gemischt werden, und zwar Musikshow und Reality-Show. Also da ziehen anscheinend talentierte Sängerinnen und Sänger in einen Loft. Die werden dann eine Girlband und eine Boyband formen und treten dann in Musikduellen gegeneinander an. Ja, das ist die Show. Also Gianna Ina Zarella moderiert. Mhm. Ist das was, wo man dich damit beeindrucken kann oder eher nicht?
Also dann eher mit Kathi Hummels, glaube ich. Okay. Da sehe ich jetzt größeres Trash-Potenzial. Okay. Aber
ja, Trash-Potenzial nicht. Also klar, ist auch ein Reality-Anteil hier dabei anscheinend. Ja, wenn die im Loft wohnen und so, könnte da schon was dabei sein.
Sprich mich jetzt nicht so an.
Also ich sehe da schon Love Stories auf uns zukommen, zwischen den Bestimmt, Teams und so, Boys and Girls und so, das klingt schon danach.
Ach, ich weiß nicht so genau, aber mal schauen, vielleicht wird es ja ganz gut.
Also ich schaue mir da mal die erste Folge an. Wenn das was ist, dann glaube ich schon, dass ich da weiterschauen werde, weil das Genre sowas auch jetzt was Neues ist eigentlich mit dieser Mischung.
Das stimmt, sowas gab es ja noch nicht.
Ja, finde ich, da kann man das schon mal honorieren und zumindest mal ein bisschen kurz reinschauen. Dann eine neue Show, die angekündigt ist von der Produktionsfirma, noch von keinem Sender bisher, man weiß nicht, also Stand Mittwoch auch, es kann sein, dass bis Freitag jetzt schon auch mehr bekannt ist, aber bis hierhin ist nur bekannt, dass es eine neue Show geben wird von Brainpool, und die produzieren jetzt eine Show, bei der sich Promis in Weltstars verwandeln und auch eben so aufwendige hier Special Effects Masken bekommen, und die Identität der Promis wird nicht offenbart. Das heißt, es ist Masked Singer
2.0.
Genau, bloß, dass sie keine Kostüme jetzt tragen, in dem Sinne, dass sie jetzt so Plüschsachen anhaben, sondern dass sie halt eine Maske bekommen, wo man anscheinend dann nicht mehr erkennbar ist drunter, und eben, dass man dann als Weltstar auftritt. Also irgendwie dann tritt einer als Michael Jackson auf. Also es ist schon sehr nah dran. Es würde mich sehr überraschen, wenn das von ProSieben kommen würde, obwohl jetzt Brainpool eher immer zu ProSieben so ein bisschen gehört. Es gibt zwar auch schon viele andere Formate auf anderen Sendern von Brainpool, aber das liegt ja so ein bisschen nahe, aber gerade weil wir ja sehen, dass im Herbst ja wieder The Masked Singer kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann relativ zur gleichen Zeit dieses Format läuft. Also das muss ja ein anderer Sender sein.
Ja, wann soll das auch laufen? Ja. Gleichzeitig. Also.
Aber es wird auch hier ein dreiköpfiges Promi-Panel geben, was dann da mitraten wird. Und es wird aber, so wie ich das jetzt hier rauslese. Ich
sehe schon den Shitstorm, wenn der Ruth Moschner dafür eingesetzt wird.
Nee, die hat ja jetzt dann bald wieder zu tun mit einer neuen ProSieben-Show, also die ist, glaube ich, da mittlerweile sehr sicher bei ProSieben eingeteilt. Ich finde es ein bisschen komisch. Es gab wohl, das stand in dem Artikel auch drin, 2014 schon mal eine Show, die hieß Sing wie dein Star. Das hat, glaube ich, hier Jörg Pilawa moderiert. Und da war es aber so, dass die Promis davor schon bekannt waren, die das halt singen. Es war mehr oder weniger so eine normale Gesangsshow, wo man dann halt so ein bisschen Spaß hat, weil die halt da diese Masken tragen und so. Zum Beispiel hat damals Inka Bause Kylie Minogue verkörpert. Das stand auch dabei.
Passt. Total.
Jawohl, also da schauen wir mal, wie nah das dann dran sein wird an der Masked Singer. Aber es klingt jetzt super nah dran und ich glaube nicht, dass man da von der Produktion her nahe dran kommen kann. Vor allem, wenn es nicht live ist. So, dann gibt es eine neue Show bei Sat.1 und da haben wir schon mal drüber geredet. Und zwar Mein Hund, die Kilos und ich. Was würdest du jetzt denken, worum es da geht?
Eine Abnehmshow für Hunde und Herrchen.
Genau, so ist es.
Ist es so?
Ja, also man nimmt zusammen mit seinem Hund ab.
Aber immerhin ist der Titel treffend. Da sind wir wieder beim Anfang von The Floor is Lava. Also
ja. Es ist ein super Titel. Es ist ein super Titel, muss man sagen. Genau wie Hochzeit auf den ersten Blick übrigens.
Ja.
Man bekommt genau das, was draufsteht. Und so ist es auch hier. Moderator Jochen Bendel, der sich auch bestens auskennt mit Hunden. Also der macht ja, glaube ich, 3 verschiedene Hundeshows bei Sat.1 Gold. Jochen Bendel, der war im Dschungel schon, macht aber die Promi-BB Late-Night-Show mit
ja,
Melissa.
Ja. Ja, okay.
Es gibt 5 Personen pro Folge, glaube ich, die zusammen mit ihren Hunden abnehmen wollen. Und am Ende jeder Folge müssen sie zusammen auf die Waage. Und das Gewinner-Duo erhält am Ende den goldenen Knochen, eine Reise in ein Hunde-Wellness-Hotel und 5.000 Euro. Also die hauen richtig was raus.
Okay, das klingt irgendwie mega... Biggest Loser für Hund und Härchen.
Ja, es wird auch von der gleichen Produktionsfirma wie The Biggest Loser übrigens gemacht. Also,
hoffentlich sind da nicht auch wieder die Harrisons dabei.
Ja, also für mich macht das alles Sinn und es wird auch am Vorabend laufen, immer sonntags. Von daher ist es auch ein Platz, wo man jetzt nicht so viel falsch machen kann, glaube ich. Und neben Jochen Bendel sind auch Hundeerziehungsberater Holger Schüler und Fitnesstrainerin Marion Luck dabei. Also von allen Seiten gibt es da Expertinnen und Experten, die da helfen können, dass die Hunde und die BesitzerInnen ihre Kilos verlieren. Ja, Sat.1 will Hunde abnehmen lassen und bei RTL will man jetzt die Zimmer aufräumen, habe ich das Gefühl. Also es gibt eine neue Aufräumshow. Raus damit, Annika räumt dein Leben auf. Das klingt so ein bisschen wie die deutsche
Marie Kondo.
Marie Kondo, ja. Genau. Die deutsche Marie Kondo heißt Annika Schwertfeger, ist Psychologin und Aufräumexpertin. Und die besucht Leute zu Hause und räumt mit ihnen auf. Die Folge, die da jetzt erscheinen wird, am Montag, den 3. August, die wurde schon letztes Jahr produziert, lag also schon lange rum. Ist immer nicht so gutes Zeichen, wenn die Sachen schon so lange rumliegen. Und wenn auch erstmal nur eine Folge entstanden ist. Also schon mal so ein Experiment. Aber immerhin Primetime, also macht man halt mal, probiert man mal aus. Es geht unter anderem um den 21-jährigen Computerfreak Mike, den sie von der Unordnung befreien will und zurück ins Arbeitsleben bringen will. Und um die Familie Jan. Bei denen schaut es anscheinend so aus, dass sie einen 30-Tage-Plan bekommen, dass die mal bei ihnen klar Schiff machen zu Hause. Also da regiert anscheinend das Chaos bei Familie Jahn. Ich weiß nicht, ob du, hast du damals Marie Kondo geschaut?
Ja, fand ich eigentlich, also erst fand ich auch, dass es eine Feelgood-Serie war, bis ich dann angefangen habe, um 2:30 nachts so meine Handtücher im Bad umzuhalten.
Und bist du dann für 80 Euro dir diese komischen Rollen da gekauft hast,
nee,
für die Socken?
Nee, habe ich nicht. Nee? Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich wollte das zwar dann nachmachen, aber also ich weiß nicht,
hat
ob ihr dieses Marie Kondo-Prinzip jetzt kennt, aber mich hat das abgehalten, dass man da wirklich alles rausräumen muss. Seinen kompletten Schrank soll man ja auf einen Peil machen, also auf so einem Stapel. Also allein wie viel Arbeit das ist und dann wieder einräumen, da hat es bei mir schon wieder aufgehört. Da habe ich mir das lieber angeschaut, als dass ich das selber gemacht habe. Von daher, ich habe da auch nichts ich habe halt diese Handtücher dann gerollt oder gefaltet, wie die das gesagt hat, aber den Rest habe ich mir lieber angeschaut, als umgesetzt. Also was nur so teils
hat
Comfort-TV,
ja. Zum Teil trifft es zu auf dieses Comfort-TV, aber es ist dann schon was Seichtes. Und ich glaube auch, dass ich habe es geschaut, ja.
Hast du deine Socken umgefaltet?
Nein, aber ich habe auch.
Bei dir ist es ja sowieso im Studio.
Blitzeblank, oder?
Blitzeblank.
Das ist total. So. Genau, neue Aufräumshow bei RTL. Und es gibt in Amerika ein neues Projekt, das, glaube ich, schon läuft. Oder die erste Folge kommt jetzt, glaube ich, die Tage raus. Was ich nur noch kurz hier erwähnen wollte, weil ich irgendwie das lustig fand. Eine neue Reality-Show über The Sims, also das Spiel, das Computerspiel The Sims. The Sims Sparked heißt es, produziert von TBS und BuzzFeed. Und da gibt es 12 Sims-Profis, die in Gruppen gegeneinander antreten und verschiedene Herausforderungen bewältigen müssen, wie zum Beispiel, mach am schnellsten die meisten Babys oder sowas. Und die müssen dann eine Jury davon überzeugen und die Siegerin oder der Sieger kann am Ende $100.000 gewinnen. Also 100.000 beim Sommerhaus kriegt man 50.000 oder so. Das ist Wahnsinn, wie viel Geld man da bekommt.
Wow, das ist ja mein Traum gewesen als Grundschülerin oder so mit 10, 11 Jahren. Da war hier Sims verrückt. Vor allem hier Familien erstellen war mein Hauptbusiness. Also, ja. Und dann mit irgendwelchen creepy Namen und allem. Also vielleicht ja. Müsste ich mir mal überlegen, kann man sich da noch anmelden?
Das ist ein gutes Stichwort, denn im Spiel selbst kann man von zu Hause aus sich für zukünftige Staffeln qualifizieren. Also wenn man da eben gut spielt, dann gibt es im Spiel anscheinend so eine Möglichkeit, wo man dann für zukünftige Staffeln dann eben auch da teilnehmen kann und unter diese Sims-Profis dann auch geraten kann und dann im Endeffekt auch Geld gewinnen kann. Also
dann packe ich jetzt mein Sims wieder aus.
Also, ich finde durchaus schlüssiges Konzept eigentlich.
Ja.
Ja. So, dann switchen wir in die Fiction und ich wollte noch kurz einen Satz sagen zu The Crown, denn da haben wir auch mal immer wieder drüber gesprochen und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass The Crown ja nicht wie geplant 6 Staffeln, sondern nur 5 Staffeln bekommt. Das war damals meine Überschrift, weil es hieß ja ursprünglich, dass jede Queen immer 2 Staffeln bekommt. Also erste Staffel Claire Foy, 2 Staffeln als Queen Elizabeth, dann jetzt aktuell Olivia Colman, 2 Staffeln. Und dann bekommt er jetzt dann nach Staffel 5, die er jetzt erst einmal, oder nach Staffel 4, die jetzt erstmal rauskommen muss, gibt es noch eine Staffel 5 mit Imelda Staunton, die dann eben die letzte Queen sein wird. Und jetzt ist aber bekannt, jetzt gibt es doch eine 6. Staffel und Imelda Staunton bekommt eben schon noch diese 6. Staffel. Und jetzt wurde natürlich spekuliert, ob das jetzt damit zu tun hat, dass die jetzt doch bis ins Hier und Jetzt quasi gehen wollen mit der Handlung. Also ob dann eben noch Prince Harry und Meghan und so diese ganzen Nummern drin sein werden. Da hat aber jetzt auch Peter Morgan gesagt, der Serienschöpfer, nein, nur weil jetzt eine weitere Staffel dazukommt, heißt es eben trotzdem nicht, dass wir ins Hier und Jetzt ankommen, sondern das Ende wird irgendwann Anfang der 2000er sein. Und es wird eben alles noch nur detailreicher jetzt erzählt werden. Man hat eben gemerkt, man braucht es doch noch ein Jahr, bis man das fertig erzählt hat. Ja, hast du The Crown mal geschaut?
Noch nicht. Es ist immer noch in meiner Liste. Du kennst doch meine Netflix-Liste.
Aber bist du so ein royaler Fan auch?
Ja.
Schon, gell?
Also diese Royal Weddings sind mein Schwachpunkt.
Da kannst du dich mal mit Anni unterhalten. Da gebe ich euch mal für eine Woche den Podcast und dann macht ihr mal die nächste Royal Wedding hier.
Gerne, also
ist übrigens schon wieder eine Hochzeit.
Ja, also perfekt, aber ich weiß nicht, diese Royal Weddings, die faszinieren mich einfach.
Ja, mich nicht, aber
muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen, The Crown.
Okay. So, dann bleiben wir bei Netflix und sprechen über Stateless jetzt.
Ja.
Stateless hat 6 Folgen, ist eine Miniserie, ist schon abgeschlossen und alles. Ist ursprünglich im australischen Fernsehen gelaufen, ist ja nur von Netflix gekauft worden dann. Also man merkt es auch so ein bisschen, dass es eher fürs Fernsehen konzipiert ist. Aber finde ich gar nicht so sehr. Aber du hast nicht alle 6 geschaut, sondern 4.
Ja, ne? Ich habe leider nur 4 geschaut.
Aber
weil,
das ist ein ganz guter Eindruck.
Weil es alles andere als Comfort-TV ist.
Das stimmt.
Also ich habe dann gestern Abend noch 3 Folgen schauen müssen nach der Arbeit.
Schauen müssen.
Und also nicht schauen müssen. Ich fand die Serie wirklich gut, kann man ja sagen.
Ich fand am
Anfang.
Auch.
Also ich fand sie richtig gut, aber es gut. Ist halt echt von der Thematik her natürlich, kann man es nicht anders machen als tragisch. Es ist einfach tragisch.
Nämlich,
um was geht's? Also es geht um ein Internierungslager in Australien. Das ist quasi so ein Auffanglager für Flüchtlinge. Und da kommen quasi 4 Handlungsstränge von 4 Personen zusammen. Es gibt einmal, finde ich, also die Story natürlich am allerschlimmsten, diese afghanische Familie, die vom Bürgerkrieg flieht. Der Vater Amir, der ist ja einer der Hauptpersonen, mit seiner Frau und seinen 2 Kindern, die dann eben mit einem Schlauchboot nach Australien also einreisen wollen illegal, beziehungsweise halt fliehen. Dann gibt's einen Wärter, der hieß Cam, glaube ich, der also ja hat 3 Kinder und ich glaube, der war am Anfang arbeitslos oder der hat auf jeden Fall einen Job gesucht und hat sich dann als Wärter für dieses Camp da oder für dieses Lager quasi beworben und ist am Anfang aber eigentlich viel zu soft dafür, also der kommt gar nicht zurecht mit den Sachen, die er dort sieht. Dann gibt's die Camp-Chefin, die neue, die quasi irgendwie, also ihr einziges Ziel ist es, dieses Camp aus den Medien rauszuhalten, weil es da natürlich nur schlechte
Claire heißt
ja genau,
sie, ne?
Claire, da gibt es nur schlechte Schlagzeilen natürlich drüber. Und also die 4. Person finde ich super strange, vor allem am Anfang fand ich, ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll, ist die Sophie, die quasi am Anfang bei einer Sekte gefangen ist quasi, oder halt, ja, die ist eigentlich ursprünglich Flugbegleiterin gewesen und ist dann aber und hatte eigentlich ein total fancy Leben, ist da um die Welt gereist und alles Mögliche, wurde aber immer daheim von ihren konservativen Eltern irgendwie mit ihrer Schwester verglichen, die halt schon verheiratet war und Kinder hatte. Und der ist dann irgendwie alles zu viel geworden und dann ist sie zu so einer Sekte gewechselt, wo dann übrigens, also diese
Cate Blanchett,
ja, Cate Blanchett
und Dominic West spielen das Paar, was diese Sekte leitet.
Und Cate Blanchett hat ja die Serie produziert.
Genau. Auch mitgeschrieben übrigens. Also,
ja.
Und die sitzt, glaube ich, auch irgendwie für die Vereinten Nationen in irgendeinem Flüchtlingshilfswerk oder so. Also die ist da schon sehr dahinter.
Ja. Ich habe da mal gelesen, die hat ja dieses Projekt jetzt 7 Jahre lang, hat es ja gedauert, bis sie das endlich filmen durfte, weil sich ja natürlich die australische Regierung da immer irgendwie in irgendeiner Weise dagegen gestellt hat. Also erst wegen, ja, ich weiß nicht, also politischen Hindernissen, dann aus Umweltgründen, weil die da dieses Camp gebaut haben in der Wüste extra für die Serie und immer irgendwas halt, damit es vertuscht wird. Ja, genau, und die ist halt da diese Sektenführerin und am Ende landen alle 4 Personen und alle 4 Handlungsstränge eben in diesem Lager.
Ja, das Ding ist ja, dass diese Geschichte von Sophie oder Sophie
nach wahrer Begebenheit
eine wahre Geschichte ist tatsächlich. Also eine australische Staatsbürgerin ist eben in eines von diesen Internierungslagern geraten und ja, aus verschiedenen Hintergründen, das wäre jetzt ein Spoiler, warum genau und weshalb und so, hat natürlich auch mit dieser Sekte in irgendeiner Form zu tun.
Ja.
Aber das hat eben damals dafür gesorgt und die Serie spielte auch Mitte der 2000er, also der Nullerjahre. Und das hat dann viele aufgerüttelt und es gab da einiges an natürlich Medienecho und so. Und dass das natürlich so war, dass da eine Weiße, eigentlich eine von ihnen, da in diesen ja fast unmenschlichen Lagern da landet, das war halt schon extrem und das hat eben auch dann viele beschäftigt und hat dann auch für ein paar Veränderungen gesorgt, zwar nicht zu vielen, also es gibt aber auch am Ende, ganz am Ende eine Texttafel, wo eben so die aktuelle Situation geschildert wird von australischen Flüchtlingslagern und so, und da ist immer noch nicht, natürlich bei weitem nicht alles perfekt und ja, das ist die Serie, das ist die Handlung von Stateless und es geht schon dann relativ linear vor, aber eben auch nicht. Und das ist für mich die große Überraschung, weil man ja schon weiß, worauf man sich einlässt eigentlich. Also wenn man davor hört, dass es um Flucht geht und es ist ein Fluchtdrama und so und man sieht auch so den Trailer und man sieht ja verschiedene Menschen in diesem Internierungslager werden da eben unter die Lupe genommen. Und es gibt so eine weiße Frau, die natürlich im Zentrum steht. Das kann man erstmal kritisch sehen. Aber wie das dann passiert und wie das erzählt wird vor allem, das fand ich schon bemerkenswert und es hat mich echt sehr, sehr überrascht, dass es so experimentell eigentlich vorgeht und so auch mit Zeit spielt. Also wir erfahren erstmal nicht so wirklich, was passiert, dann kriegen wir immer mal wieder so Flashes aus der Vergangenheit, wie das dann eben zustande kam, dass Amir da auch hinkam und wie sie auch hinkam, also wie Sophie da hinkam. Das hätte man anders machen können und das finde ich eben schon bemerkenswert. Dafür auch, dass es im Fernsehen läuft, finde ich es dann schon sehr experimentell und sehr eben nicht linear dann aufgezeigt. Also
ja,
mich hat es da schon sehr überrascht. Also das muss ich schon sagen. Also ich hatte gedacht, dass ich exakt weiß, worauf ich mich einlasse und es wird halt so eine gute Dramaserie, wo ich jetzt nicht länger darüber nachdenke. Aber im Endeffekt hat es mich dann schon sehr beschäftigt und sehr am Ende richtig emotional angesprochen. Also das Ende ist dann schon nochmal krass. Und wenn du da ankommst, dann wirst du es auch sehen. Also vor allem mit Amir, die Geschichte, das ist natürlich so ein bisschen das Zentrum und das emotionale Zentrum auch. Die Geschichte mit Sophie, wie gesagt, das kann man kritisch sehen. Ich weiß nicht, hat es dich abgelenkt, diese ganze Geschichte mit der Sekte und so? Also
was heißt abgelenkt? Man denkt sich natürlich so im ersten Moment, das passt doch da gar nicht rein. Aber eigentlich, Cate Blanchett hat es ja selber gesagt, weil die ja da auch darauf angesprochen wurde, warum jetzt eben eine weiße Person in dieser ganzen Flüchtlingsthematik ja jetzt auch eine Hauptrolle hat. Und die meinte ja, dass es eben quasi so als trojanisches Pferd gemeint war, von wegen, dass halt dadurch die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die Serie gelenkt wird und dann eigentlich in der Serie selber die ganzen Häftlinge werden ja auch wirklich von Ex-Häftlingen gespielt. Also Häftlinge, ja, doch eigentlich schon, weil es ist ja fast wie ein Gefängnis.
Ja, am Anfang heißt es, dass es eben kein Gefängnis ist. Also da sagen eben die Wächter und Wärter und sagen alle, ja, übrigens ist es kein Gefängnis, deswegen müssen wir auch hier höhere Standards geltend machen, aber im Endeffekt sehen wir dann auch,
als ein Gefängnis,
dass es eben wirklich auch schreckliche Sachen gibt, wie diese Einzelhaft, wo dann eben Leute reingesteckt werden und da wirklich auch psychisch kaputt gehen dran, dass sie da einzeln dann reingesteckt werden, natürlich auch von ihrer Familie getrennt werden, also ganz schrecklich und dann natürlich immer so hingehalten werden mit diesen Gesprächen, wo aber auch klar ist, dass die natürlich so wenig wie möglich da diese Visa-Ausweise rausgeben wollen. Ist ja auch klar, dass eben nicht das Ziel sein kann, dass alle von diesen Leuten da aufgenommen werden. Also sonst bräuchte man diese Lager nicht.
Ja.
das hängt eben schon so über der Serie, dass die meisten eben abgeschoben werden sollen und man eigentlich nur nach Gründen sucht, warum man das eben machen kann. Hm. Also das sieht man dann vor allem an der Geschichte von Amir, dass da schon gezielt danach gesucht wird, irgendwas zu finden in der Vergangenheit, warum man denken könnte, dass der kein Bürger dieses Landes werden kann, darf.
Also, aber ist auf jeden Fall, ja, tragisch.
Ja.
Also ich muss sagen, mich hat gestern vor allem die vierte Folge echt mitgenommen.
Ja, also finde ich auch, es gab so einen Satz, ich glaube, es ist sogar Folge 4, wo diese dunkelhaarige, auch einer von den Flüchtlingen, auch einen dramatischen Auftritt hat, wo sie sagt, what is my crime oder so, wo sie das schreit. Mhm. Das muss man sich dann wirklich mal, die Frage muss man sich ja stellen. Da werden Leute jahrelang teilweise da festgehalten. Es gibt ja immer diesen alten Mann, der da immer nur so sitzt, der ewig da sitzt, einfach schon starr.
Mit gepackten Koffer.
Genau, der starr einfach nur in die Ferne blickt und so und der komplett schon desillusioniert ist. Und also mit welcher Berechtigung sitzen da diese Leute einfach nur da und sitzen ihre Zeit ab? Also die haben ja nichts gemacht, außer in dieses Land zu kommen, theoretisch. Und da halt dieser Spruch, also diese Frage, what is my crime, halt da bei einem schon dann so nach. Ja, was sagst du zu dieser ganzen Geschichte hinter den Flüchtlingen, also diese komplette Wärtergeschichte und die Aufseherin?
Ja, ich meine, man muss ja alle Seiten quasi zeigen, aber es verdeutlicht ja eigentlich nur noch mehr die Tragik.
Ja, klar, also es macht dann halt auch was mit den Leuten und das wurde damit gezeigt, mit den Leuten eben, die diese Leute bewachen dann auch.
Ja, klar.
Es gibt Leute, die da schon abgebrühter sind und schon lange dabei sind und irgendwie auch ihren Spaß dran haben, die halt hinter Gittern zu sehen im Endeffekt. Ja, dieser Cam ist dann eben einer von den anderen, aber natürlich gibt es da auch eine Charakterentwicklung und die ist nicht immer so positiv. Aber ich fand, dass zum Beispiel die Aufseherin oder diese Chefin dann, die da neu dazu kommt, das fand ich eine relativ doppelt gemoppelte Geschichte eigentlich mit dem Aufseher, also mit dem Cam. Also ich finde, diese Geschichten haben sie so ein bisschen gedoppelt eigentlich. Also klar, hat sie ein bisschen eine andere Position, aber das hätte man nicht so doppelt erzählen müssen für mein Gefühl. Aber
ja, mal schauen, was noch kommt. Ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht mit ihr, aber ich habe auf jeden Fall einen guten Satz gelesen, der das Ganze beschreibt und damit kann man es dann eigentlich auch beenden. Man wird zum Hinschauen gezwungen, obwohl man am liebsten wegschauen will. Und genau so ist es eigentlich.
Das stimmt.
Also man will am liebsten eigentlich seine Augen zumachen vor dem ganzen Leid und vor den ganzen Problemen, die man da sieht. Und ich weiß nicht, ich habe mich gestern dann auch wieder total schuldig gefühlt danach, weil ich dachte mir echt ganz ehrlich, also alle Probleme und alles, worüber wir uns Gedanken machen, sind so unwichtig im Vergleich zu den Problemen, die halt die Leute zum Beispiel jetzt in der Serie oder halt auch im wirklichen Leben haben. Ich meine, sowas gibt es ja auch nicht nur in Australien, sowas haben wir ja auch hier vor der Haustür.
Das stimmt.
Und ja.
Letztendlich schaut man da wahrscheinlich auch hin, weil halt tolle Leute beteiligt sind, wie zum Beispiel Cate Blanchett. Yvonne Strahovski spielt die
war auch
Hauptfigur
super.
Wahnsinnig gut.
Die war echt Wahnsinn.
Und Dominic West, den ich immer
vor
sehr,
dem
sehr
ich
gern
immer
sehe.
Angst.
Ja, er spielt in The Affair auch so einen Charming-Typen und aber ursprünglich hier aus The Wire, da hat er ja seine Karriere, glaube ich, begonnen. Also ich kenne den jetzt auch schon sehr lange und schaue den immer gerne zu, auch wenn er hier solche schrecklichen Figuren spielt, wie diesen Sektenführer. Also auch hier toll. Aber auch diese Flüchtlinge alle, oder diese Flüchtlinge spielen, eigentlich auch wirklich eine gute Leistung, auch wie die auch teilweise mit den Augen nur sprechen
total.
Können und so.
Ja.
Auch wirklich dieser Faisal Basi, also dieser Amir, eine super Leistung auch. Also schauspielerisch gibt es eigentlich gar keine Ausfälle oder so.
Nee, gar nicht.
Genau, aber du hast schon eigentlich den perfekten Schlusssatz gesagt, von daher war das nur noch ein kurzes Nachtragen hier dieser schauspielerischen Leistungen. Ja, aber jetzt müssen wir wieder gute Laune entwickeln und zwar, indem wir zum Spiel wechseln. Und ich habe wieder ein neues Spiel für dich vorbereitet. Ich weiß noch nicht, ob es klappt oder ob das toll ist oder ob das nicht toll ist.
Ich bin gespannt.
Ja, wir haben ja schon ein paar neue Spiele mal ausprobiert.
Nachdem ich mich letztes Mal blamiert habe.
Ja, das war ja auch gewollt bei Blamieren oder Blamieren.
Schauen wir mal, was dieses Mal rauskommt.
Das heutige Spiel heißt Spielsatz Sieg mit Fragezeichen. Spielsatz Sieg. So. Und du wirst jetzt gleich drei Sätze hören oder einen Satz erstmal. Dieser Satz stammt von einem TV-Promi. Es kann alles Mögliche sein, ein Moderator, eine Reality-Kandidatin, alles Mögliche. Englisch, Deutsch, alles möglich.
Okay.
Und du musst dir vorstellen, du bekommst einen Telefonanruf und es wird nur dieser eine Satz gesagt und du musst dann sagen, wer diese Person ist. Also es ist eigentlich eine Masked Singer, bloß mit Sprechen.
Kann ich sowas erraten? Du weißt doch, dass ich nicht so viele Formate schaue wie
du. Ja, ich habe schon natürlich darauf geachtet, dass es schon jemand sein kann, den du auch kennst. Und das sind schon auch, finde ich, charakteristische Stimmen. Also
okay.
Ich habe schon drauf geachtet.
Ach so, also du spielst es mir vor. Ich dachte, du sagst mir die Sätze vor.
Nein, nein, okay. Nein. Das wäre ja, da haben wir ja schon ein Spiel dafür. Mit diesen Zitate vorlesen und dann das Format sagen und so.
Ja, nee, okay, stimmt. Das wäre was anderes.
Ist sehr ähnlich, aber es ist ein bisschen anders.
Ja, vielleicht deswegen habe ich es gedacht.
Ja, das spielen wir aber ein anderes nochmal.
Okay.
Das, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das Spiel. So viele Spiele mittlerweile hier nach 49 Folgen. Okay, dann kommt jetzt hier der erste Satz. Spielsatz Sieg. Du musst mir
wie
dann sagen.
Wie oft darf ich es wiederholen?
Ja, ein, zwei Mal oder was.
Okay.
Okay. Hier kommt der erste Satz.
Ich bedanke mich immer bei den Mahlzeiten, ja. Für mein gutes Leben. Weil ich finde es nicht. Das ist immer so ein Ritual, was man nicht vergisst hat. Und das mache ich dann kurz, ja.
So. Da war jemand am Hörer. Wer ist es?
Ich glaube, ich muss nochmal hier den Wiederhol-Joker nehmen.
Okay, gar keine Ahnung, aber es ist ein Deutscher. So viel ist,
glaube ja, ich, bin mir, klar. Ich habe jetzt eher am Anfang geschaut, dass ich, da habe ich noch jemanden rausgehört.
Du, ja, aber es ist ja gut, wenn da jemand
rausgehört. Ja, ja, eben, aber ich bin mir gerade auch, ich muss mir nochmal anhören, okay. Bitte.
Ich bedanke mich immer bei den Mahlzeiten, ja, für mein gutes Leben. Weil ich finde es nicht, das ist immer so ein Ritual, was man nicht vergisst hat. Und das mache ich dann kurz, ja.
Gott.
Also ich habe natürlich inhaltlich darauf geachtet, dass die Sätze nicht zu viel über die Person verraten.
Ja.
Also dass man nicht irgendwie das so herleiten kann. Aber also, irgendeine Ahnung. Ich finde, die Stimme ist schon sehr charakteristisch.
Ja, aber ich kann mich, ich weiß es gerade nicht. Soll ich jetzt einfach meinen Namen sagen?
Ich kann noch einen Tipp sagen vielleicht.
Okay.
Also es ist schon eine Trash-Promi.
Ja, habe ich mir Trash. Gedacht.
Hat auch schon Lebensgefährtinnen gehabt, die in diversen Formaten aufgetaucht sind.
Ach so, dann passt meine erste Vermutung doch nicht.
Ja.
Hätte vielleicht Ronald gesagt, Ronald Schill.
Ronald Schill, nee, der spricht da hamburgerisch.
Der spricht anders. Oh Gott, das ist schon wieder blamieren und am Blamieren.
Nein, nein, nein. Es ist ein neues Spiel, man weiß auch nicht so als derjenige, der das konzipiert, wie schwierig ist es tatsächlich, weil man selber findet es natürlich einfach, aber...
Ja. Trash-Format, dessen Frau auch schon öfter bei Trash.
Frauen, also mehrere Lebensgefährtinnen Frauen. Haben schon in mehreren Formaten teilgenommen. Unter anderem Promi Big Brother. Da waren beide schon drin. Beide Frauen. Langes Haar hat der Mann.
Bert Wollersheim.
Es ist Bert Wollersheim.
Echt jetzt?
Jawohl. Ja, sehr gut.
Okay, mit vielen Hinweisen und vielen Publikumsjokern. Hätten
wir das nicht gespielt und ich hätte dir die Hinweise gegeben, dann hättest du, glaube ich, auch erraten. Ja. Ohne das Ding.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie die Stimme von dem, ich habe den noch nicht so oft reden hören.
Ja, du schaust ihn nur an oder was machst du?
Also? Nee, ich habe einfach generell ihn noch nie oft gesehen.
Ach so.
Ja, aber gut. Ja, wegen Sophia Vegas.
Und Ginger Costello Wollersheim.
Ja, oh Gott.
Letztes Jahr Promi-BG.
Ja, ja, okay. Waren die nicht auch im Sommerhaus?
Nee, Ginger war noch nicht, oder? Doch, doch, klar, Ginger war auch.
Ja.
Oder ist nochmal eine andere? Doch. Nee, es war, glaube ich, nochmal eine andere, die mit Bert im Sommerhaus war.
Keine Ahnung. Egal.
Okay, zweites...
Hoffentlich besser.
Das zweite Schnipsel, das du dir anhören kannst.
Nichtsdestotrotz war das, und das machen wir heute auch in anderer Form, der Versuch, Wissen auf spannende Art und Weise zu vermitteln.
Steven Gätjen.
Nein, das ist nicht Steven Gätjen.
Hä, das klang wie Steven Gätjen.
Nee, das war nicht Steven Gätjen.
Oh Gott.
Der Sender Steven stimmt.
Ich hätte gedacht, es ist Steven Gätjen. Oder jemand von Galileo.
Ja, das stimmt. Es
stimmt
ist jemand
es?
Von Galileo.
Ja,
Mr. Galileo.
Ayman Abdallah.
Ayman Abdallah.
Oh, das wäre meine zweite Wahl gewesen. Ah, oh, ich dachte, das ist Steven Gätjen.
Hier war ja sogar der Inhalt ein bisschen auch
teilweise. Vielleicht habe ich beide einfach zu oft schon gehört.
Ja, die haben schon eine ähnliche Stimme, aber
du hast
Steven
ja gesagt,
Gätjen spricht
nicht
so ein bisschen anders.
Ich weiß nicht, naja, okay.
Ja.
Besser als Bert Wollersheim.
Du warst schon nah dran, also wie gesagt, Sender war ja richtig.
Wie viele kommen denn noch?
Ich einer bin kommt ganz noch. Nervös. Einer kommt noch zum Start jetzt von diesem neuen
Hoffentlich
Format
Hoffentlich jetzt
hier.
Das Beste.
Wir müssen es ja mal testen. Du bist ja wieder mal das Testkaninchen.
Versuchskaninchen, ja.
Genau. Also hier kommt Promi Nummer 3 auf Englisch dieses Mal.
Okay.
It's going to be a grassroots organization. Grassroots campaign for the small people for a change.
Der hat angerufen und hat diesen Satz gesagt. Nochmal.
It's going to be a grassroots organization. Grassroots campaign for the small people for a change.
Ja gut, also das ist ja australischer Akzent.
Ja.
Würde ich jetzt sagen, oder?
Würde ich mir jetzt nicht zutrauen, den von anderen Akzenten zu unterscheiden. Also ich sage dir mal, es ist kein australischer, es ist ein amerikanischer Prominenter. Und er sagt hier was von, weil man es schwer gehört hat, irgendwie, it's gonna be a grassroots campaign, it's gonna be a campaign for the small people for a change, sagt er, glaube ich.
Donald Trump.
Das war doch nicht Donald Trump. Hallo, das ist doch nicht Donald Trump. Was wird dann gehört?
Keine Ahnung, ich
Nochmal,
weiß nicht.
Drittes Mal. Das ist nicht
das jetzt das Schlimmste.
It's going to be a grassroots organization. Grassroots campaign for the small people for a change.
Das ist doch nicht gut.
Nee, Donald es ist nicht Trump. Donald Trump, aber ich hätte auch...
Aber du bist schon... Also ich finde, du bist sehr nah dran an Donald Trump. Also der Promi ist sehr nah dran. Es ist auf eine Art auch ein Politiker. Aber auf eine Art auch ein Reality-Star. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber den Namen kennst du auf jeden Fall. Und das Gesicht auch und das Aussehen auch. Es schaut ähnlich aus wie Bert Wallace, würde ich sogar sagen. Sehr, sehr ähnlich.
Oh Gott.
Ja, ich habe jetzt so viele Tipps gegeben.
Ich weiß es nicht.
Ich muss es sagen. Es ist Joe Exotic.
Oh, ja, aber ich habe die Serie nicht geschaut.
Ja, und aber den kann man trotzdem kennen. Also ich meine, den kann man trotzdem kennen.
Ja, okay, aber das
Joe Exotic. Okay. Das war aus deiner Gouverneurskandidatur.
Ich hätte jetzt gesagt. Eher gedacht, das ist jetzt einer aus Stateless, dieser Campführer oder nein. So, weil er so... Ich hätte schwören können, dass der so Aussie-Englisch reden, weil ganz ehrlich, das war nicht bei Stateless furchtbar, weil die halt einfach so furchtbar geredet haben. Aber ich meine, es hat natürlich dazu gepasst, aber irgendwie ist das also so ein krasser Slang. Naja, okay, das war jetzt noch mehr blamieren als bei blamieren.
Wie gesagt, du bist es versuchst, kann ich, es war nicht einfach.
Kannst du Donald Trump rausschneiden?
Nee, schneide nicht raus, da wird nichts rausgeschnitten.
Ach ja.
Du warst ja sehr nah dran.
Also ähnliche Figur, oder?
Donald Trump und Joe Exotic, beides Politiker, beides Reality-Stars.
Passt alles.
Also von daher warst du relativ nah dran. Aber leider nichts erraten. Aber es ist ein guter Start für das neue Spiel hier. Da müssen andere auch noch durch.
Nichts erraten auf dem ersten Versuch. Danach Bert Wallersheim und Ayman Abdallah.
Das stimmt.
Habe ich ja so halb erraten. Mit deinen Tipps. Das war Teamwork.
Genau.
Naja, okay.
So, dann haben wir es auch schon fast wieder geschafft. Nach diesem... spannend.
Jetzt brauche ich erstmal eine Feel-Good-Serie danach,
genau.
Nach diesem Spiel.
Ja, du hast ja eh schon gesagt, du schaust jetzt erstmal hier Nadias Time to Eat
an. Ja, oder Lava, ich weiß noch nicht.
Oder Flo ist Lava, beides auf einmal, wie ich, habe auch immer so abgewechselt, es war auch ein sehr entspannter Tag.
Ja.
Also macht das mal und macht ihr das auch, also kann man auf jeden Fall machen. Danke auf jeden Fall mal wieder fürs Dasein.
Danke für die Einladung und bis nächstes Mal. Hoffentlich mit einem besseren Spiel oder was besser läuft für mich. Das Spiel war gut.
Das Spiel war super.
Das Spiel war super, aber es lief für mich.
Wir müssen vielleicht noch ein paar Änderungen machen, dass die Schnipsel vielleicht ein bisschen länger sind oder so. Aber
oder
es war
dass man einfach Leute nimmt, die man kennt.
Na gut. Aber dann kann ich das nicht mehr Spielsatz-Sieg nennen, das ist das Problem.
Das stimmt.
Das ist ein super.
Es war auf jeden Fall Spielsatz-Niederlage.
Das hast du gesagt. Aber du bist nächste Woche auch nochmal ganz kurz dabei. Nächste Woche ist nämlich Folge 50 und du wirst auch zu unserem kleinen Sommerfest vorbeischauen. Nächste Woche machen wir das Sommerfest ohne Stars.
Mit Partyhut komme ich vorbei.
Mit Partyhut, du bringst auch einen Salat mit.
Und mein Poolkrokodil.
Dein Poolkrokodil, alles kommt mit und dann machen wir eine schöne Sommerparty und schauen zurück auf 50 Jahre Fernsehen für alle und werden auch unsere Preise vergeben. Nächste Woche wird die große Preisverleihung. Jeder, der hier zu Gast war, darf zwei Preise vergeben. Eine für eine Person und eine für eine Sendung. Auch ich werde diese Preise vergeben und dann schauen wir zurück, was wir alles besprochen haben. Wir werden ein Spiel spielen, was sich gewaschen haben wird. Es wird ganz toll sein. Der wichtigste Medienpreis des Jahres wird nächste Woche vergeben werden. Genau, also bis dahin. Tschüss, Julia.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Und ihr könnt schon mal jetzt euch auf das Poolkrokodil legen und nebendran das iPad legen und dann schön Floor is Lava anmachen oder Deine Hochzeit live bei RTL 2. Immer noch unser
oder
Tipp.
Selling Sunset.
Oder Selling Sunset. Also wir das haben so viele Tipps heute
rausgehauen. Ultimative Tipp für den Feierabend.
Genau, also jetzt das alles machen und bis dahin.